Hallo und herzlich willkommen beim König der Podcasts Guiden, einer Bonusfolge. Ich bin der Nerd, ich bin Steffen und ich bin heute nicht alleine, bei mir ist die Emma.
Hallo.
Und wir sind der Podcast, das habe ich ganz vergessen, der ganz viel Backpulver braucht heute. Ja, wir sprechen heute über einen weiteren Klassiker des Monsterfilmes, möchte ich mal sagen. Einer, der damals nicht so richtig ins Programm beim König der Podcasts gepasst hat, aber für mich immer so eine klaffende Lücke im Sujet unseres Podcast-Programms gewesen ist, wenn ich mal so sagen darf. Wir sprechen heute über Them aus dem Jahre 1954, in Deutschland unter anderem bekannt unter dem Namen Formicula.
Das ist richtig.
Ja, ich muss dann immer an Ricula denken, aber naja, gut.
Ich muss dann da immer an Tarantula denken. Ich glaube, da kommen wir auch noch zu.
Bestimmt, ja. Ja, es hat ein bisschen, also es ist nicht so irgendwie Ameisen des Grauens greifen an oder sowas, was ja deutsche Filme dann häufig mal im Titel haben, sondern ich glaube, das ist irgendwie der lateinische Fachbegriff für Ameisen.
Ja, das kommt da irgendwo her. Moment, ja, ne? Diese Ameisen, von denen die Rede ist, die sollen halt zu den Gruppen der Formicinae gehören. Mhm. Also, ja, ich denke mal, die haben da irgendwie das Wort Ameise, das lateinische Wort, und dann irgendwie so ein bisschen möglicherweise zurechtgebaut, dass es so ein bisschen wie Tarantula klingt im Deutschen.
Also meine erste Assoziation war, ich hatte das halt vorher schon gehört, ist ein Hörspiel von den Gose-Johann-Brüdern. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Auriculum oder so, Auricula oder so ähnlich.
Nein.
Wo es um einen Ohrenkneifer des Todes geht. Und das ist auch, also die Gose-Johanns sind ja neben Jörg Buttgereit somit die größten Verfechter von so Trash und Monstergeschichten. Und die sind ja auch da so ein bisschen in diesem WDR-Hörspiel-Ding so mit drin und haben eben in den letzten Jahren immer auch mal so Superhelden-Parodien und Monsterfilm-Parodien als Hörspiel gemacht. Und darunter gibt es eben auch diesen Ohrwurm des Todes, der dann irgendwie so ein ganzes Schwimmbad an Leuten leer knuspert, irgendwie so, keine Ahnung. Sehr witzig. Also eher eine Parodie, aber das dachte ich dann sofort erstmal so, die Assoziation, und das scheint sich auch direkt auf Formicula auch zu beziehen. Genau. Ich habe den Film das erste Mal gesehen. Ich habe die Tage rausgelesen, du kanntest den schon.
Ja, ich hatte den vor, ich weiß nicht, wann das gewesen ist. Ich schätze mal so ungefähr vor 20 Jahren, so um Dreh rum. Plus minus ein paar Jahre.
Und also für mich war der komplett neu. Ich hatte mir den auch zum Geburtstag dieses Jahr gewünscht und habe dann noch eine große Dose Haribos mit Gummispinnen dazu bekommen, die sehr lecker waren. Und ich habe, müssen alle VeganerInnen bitte weghören, auch noch so Mehlwurmkekse bekommen, die wir dann auch probiert haben. Also das ist ja so ein bisschen so der, was heißt neu, das gibt es ja auch schon seit 15, 20 Jahren, hätte ich fast gesagt, so diesen Trend, Insekten zu essen, weil warum nicht? Und ich habe das auch probiert und das war ein bisschen abenteuerlich im ersten Moment, weil es schmeckte halt wie ein normaler Müsli-Riegel, aber den Gedanken gerade, tote Mehlwürmer zu essen, das hat auf der Zunge ein komisches Gefühl gegeben, aber also als ich das, also wir hatten da so 2 oder 3 Stück hatten wir davon, meine Freundin hat das relativ gerne weggeknuspert, die hatte da weniger ein Problem mit. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich Insekten gegessen habe. Ich muss das aber auch nicht täglich auf dem Teller haben, also das ist nichts, wo ich jetzt sagen müsste, da lege ich großen Wert drauf, aber wenn man das einmal so diesen Gedanken überwunden hat, dass das eigentlich auch nur eine Proteinquelle ist und vom Geschmack her war da so viel Zucker dran, dass es sowieso nicht mehr irgendeine Art von Eigengeschmack hatte, dann ging das schon. Ansonsten habe ich kein größeres Problem mit Insekten. Wie sieht das bei dir aus?
Also ich war jetzt dieses Jahr mit 2 Freundinnen beim Foodtruck-Festival und da gab es das halt auch. Ja, Würmer und ein paar Grashüpfer so als Beilage. Ich bin jetzt, ich versuche ja dieses Jahr halt komplett fleischfrei zu essen. Und Insekten fallen da bei mir schon mit runter.
Ja.
Also habe ich jetzt, also hatte ich eine gute Ausrede, um nicht mehr mal einen Löffel zu nehmen.
Ja, also klar, wenn vegan, dann eben auch alle Tiere, das stimmt schon.
Naja, vegetarisch.
Aber wir versuchen da auch so ein bisschen hinzukommen. Also wir konsumieren schon seit etlichen Jahren keine Kuhmilch mehr. Also eben so diese pasteurisierte, fertig abgemischte, homogene Masse, die man da irgendwie kriegt, und sind da schon auf die Ersatzprodukte, ist auch so ein blödes Wort, auf die Alternativprodukte umgestiegen. Also alles, was irgendwo so in Richtung Hafer, Mandel, Soja geht, ist hier häufig mal am Start. Das ist ganz angenehm. Also ich will jetzt hier nicht zum Veganer, Vegetarier, Prediger werden, aber das, also es hat schon Vorteile. Also die Verdauung dankt es einem. Mehr möchte ich zu dem Thema nicht sagen.
Also ich habe halt, auch bevor ich halt mit Vegetariatum angefangen habe, halt mal Hafermilch ausprobiert und bin dann halt komplett umgestiegen, weil mag ich das viel lieber als Kuhmilch.
Ja.
Es ist irgendwie.
Ich habe jetzt hier gerade auch eine Tasse Kaffee mit neben mir stehen und da ist einfach ein großer Schluck Sojamilch drin. Und also hier werden schon auch noch Milchprodukte verzehrt, möchte ich sagen. Also ich bin so dieser typische Typ, der sagt, ich könnte niemals auf Käse verzichten. Das können ja viele Vegetarier nicht haben, wenn man das sagt. So, ist halt einfach so. Ich werde wahrscheinlich auch niemals auf Käse verzichten. Aber so dieses Thema, halt nur vegetarisch Mittag zu essen, das kommt hier häufiger vor, als wir das von einem halben Jahr oder sowas tatsächlich realisiert haben. Also wirklich aktiv, gar nicht aktiv, sondern weil wir unsere Essgewohnheiten mal irgendwann untersucht haben und festgestellt haben, wir essen halt auch gar nicht jeden Tag Fleisch. Und das ist auch gar nicht sinnvoll. Ob man jetzt unbedingt Ameisen essen muss, das können wir mal im nächsten Schritt überlegen, wenn wir den Film besprechen. Hast du sonst irgendwelche Probleme mit Ameisen oder Insekten oder so, was so Phobien angeht? Kannst du die gut sehen?
Ich hatte früher mal eine Spinnenphobie. Inzwischen habe ich jetzt halt immer in der Dusche eine über mir hängen. Die stört mich da gar nicht.
Okay. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Also wie realistisch ist so ein Film dann eben mit der Darstellung des Monsters und wie gut kann das klappen? Das können wir ja auch nochmal überprüfen, wie gut der Film das macht. Emma wird uns jetzt noch eine Story-Zusammenfassung vorlesen und nicht mehr selber erfinden. Das machen wir jetzt seit neuestem so, dass wir die Story-Zusammenfassung nicht mehr uns selber aus dem Hut zaubern, sondern von einer Quelle aus dem Internet beziehen. Emma, bitte.
Also, laut DVD-Rückseite. Bei Atomversuchen in der Wüste von New Mexico wird radioaktive Strahlung freigesetzt, mit mörderischen Folgen. Zu gewaltigen Monstern mutierte Ameisen ziehen eine Schneise der Verwüstung durch die ganze Region.
Und das war doch schön kurz und knackig. Keine 8 Minuten mehr. Ist das nicht herrlich? Ich mag das. Frau Mikula, ein Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahre 1954. Jetzt habe ich mir den Regisseur des Filmes nicht aufgeschrieben. Das ist auch, glaube ich, keiner von den ganz Großen, oder?
Also im zweiten Teil des Inhaltsangabe ist halt so ein bisschen Trivia-Zeug halt und keine Handlung. Aber hier steht halt, mit Frau Mikula schuf Regisseur Gordon Douglas einen unvergänglichen Klassiker des Genres. Ja, und den Rest des Satzes lasse ich mal weg.
Und der fängt eigentlich recht beschaulich an. Also das ist wieder mal so ein, also wie für diese klassischen Monsterfilme typisch, irgendwo in der Pampa in Amerika wird dann da so ein Örtchen aus den Fugen gehoben, weil da plötzlich Menschen zu Schaden kommen und Sachen kaputt gehen und man findet dann relativ zügig raus, irgendwo hier in der Wüste ist plötzlich ein großes Ameisennest und das müssten wir mal so langsam aus dem Weg räumen.
Ja, ich finde gerade so diesen Spannungsaufbau so interessant, weil also in anderen Monsterfilmen sieht man jetzt irgendwie so irgendwie Wissenschaftler, die irgendwie in irgendeiner komischen Wald, jetzt keine Waldhütte in der Wüste, aber eine Hütte in der Wüste, halt irgendwie vor sich rumforschen oder irgendwelche komischen Sachen in irgendwelche komischen Tiere spritzen und dann, oh nein, eine Tarantel oder sowas. Und dieser fängt halt wirklich damit an, da ist dieses Mädchen, das läuft da halt offensichtlich, katatonisch ist vielleicht nicht der richtige, exakte psychologische Ausdruck, aber man versteht, was ich meine, halt wirklich starrt so wirklich entsetzt, so völlig mit leerem Blick vor sich hin und trägt diese Puppe mit einem kaputten Kopf und das ist so richtig schön, das bringt dann so richtig schön rein. Das ist ein schöner Spannungsaufbau.
Ja. Ich fand die Spannung zum Teil zum Zerreißen, muss ich ganz ehrlich sagen, was dazu geführt hat, dass ich tatsächlich zwischendurch so ein bisschen zerrissen bin. Wir haben den Freitag als Vorabendprogramm zum Schläferz geguckt, so nach dem Motto, ja, irgendwie Monster Double Feature. Das war der Abend, wo Rise of the Animals lief. Ich weiß nicht, ob du an dem Abend mitgeguckt hast.
Leider.
Ja, leider ist das beste Wort dafür. Aber das war so ein, also nach dem Motto, ja, dann machen wir so ein Double Feature daraus und erst halt eben den alten Film, auch in Vorbereitung auf den Podcast, das passte terminlich ganz gut und man hat das ja häufig eben auch bei den Schläfatzen, dass man dann so während der Filmsequenzen so einschläft und dann kommt die Moderation von Olli und Peter und dann wird man wieder so ein bisschen wachgerüttelt auch, weil sie sich gegenseitig anschreien. Und ich glaube, das hätte mir bei dem Film geholfen, wach zu bleiben. Ich hatte wirklich ein bisschen das Problem, also ich bin ja auch so ein Frühaufsteher, nicht weil ich es gerne mache, sondern weil ich es muss, gerade unter der Woche. Also ich bin ja ab 5 auf den Beinen und fange um 6 an zu arbeiten, also sitze dann auch schon im Büro. Und hatte dann einfach abends um 8, als wir den Film angemacht haben, schon arg mit der Müdigkeit zu kämpfen. Und der Film hat dann sein Übriges getan. Also das bitte zur Einordnung für die weitere Besprechung. Ich glaube, dass mir die Erzählweise des Filmes auch in Anbetracht des Alters zu langsam war.
Ja, das ist so ein bisschen so, also er fängt halt sehr gut an mit und baut sehr gut Atmosphäre auf, aber das sinkt halt so peu à peu. Und zwischendurch, also ich musste mir heute Morgen noch mal ungefähr so eine halbe Stunde aus dem Film noch mal ansehen, weil ich ich habe den Film jetzt tatsächlich zweimal gesehen, in Vorbereitung, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Und ich bin halt bei einer bestimmten Reihe von Ereignissen bin ich halt immer völlig von meinem iPad abgelenkt worden, dass ich dann irgendwie nicht mehr, okay, wie kommen wir jetzt von der Ameisen-Doku zum Spieß der Saufkompanie?
Also der Film ist halt in Schwarz-Weiß, das trägt für mich ein Stück weit dazu bei, dass dir dann auch so die visuellen Reize fehlen. Das mag so meinem Stubenfliegen-Gehirn geschuldet sein, dass ich einfach öfter mal so einen Reiz brauche, um dann auch am Ball zu bleiben. Man hatte da schon so ein bisschen, also ein Müdigkeitsproblem, das hat sich dann mit dem Koffeinkonsum an dem Abend und dem weiteren Programm dann auch noch gebessert. Also ich bin dann wacher geworden irgendwann. Aber zu dem Zeitpunkt war ich einfach noch nicht wach genug. Und das war also dem Filmgenuss nicht zuträglich. Und ich weiß nicht, ob der Film einen anderen Effekt gehabt hätte auf mich, wäre ich wacher geworden. Vielleicht muss ich in demnächst noch mal gucken, in einem Jahr oder zwei, wenn mich da noch mal irgendwie der Hafer sticht, hätte ich was gesagt. Aber so mein erster Eindruck war, das ist schon ganz schön langsam und zäh erzählt.
Ja, ab einem bestimmten Punkt halt schließe ich mich der an. Wie gesagt, anfänglich ist das halt sehr schön stimmungsvoll aufgebaut und so. Dann haben wir dieses Geräusch. Ungefähr so bis halt so Doktor und Tochter Doktor aufkreuzen. Bis dahin baut der Film sehr gut Spannung auf und dann ist schon mal so der erste kleinere Drop und dann kommen halt peu à peu immer weitere Drops.
Genau. Du hast gerade den Doktor und seine Tochter angesprochen. Das ist so ein untersetzter, bebrillter Typ. Also du stellst du dir halt so die College-Professoren vor, die dann so im Kämmerchen hinten noch forschen. Der ist halt so ein Ameisologe, keine Ahnung. Der kennt sich halt gut mit Ameisen aus und die Tochter auch. Also sie ist auch Biologin, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wird dann von diesen ganzen Militärdudes die ganze Zeit irgendwie so, na, das ist aber nichts für Frauen. Und was machen sie überhaupt hier? Und lalalala. Also Katja, meine Freundin, hat die ganze Zeit gestöhnt und geächtzt, wenn die Typen ihr Maul aufgemacht haben. Das war so schlimm, ey.
Ja, da bin ich auf der einen Seite, ja, das stimmt. Die Typen waren ganz furchtbar. Ich fand aber so, die Frau selber, die war wirklich kompetent, weil man kennt das ja auch so aus, Frau hat auch mal geschrien, aber ja, wenn da so eine große Ameise hinter dir steht, dann schreist du auch, klar. Ja. Aber sie hat halt nicht nur geschrien die ganze Zeit oder und ja, sie hat sich mal kurz mit dem Rock am Flugzeug verfangen. Meine Güte, passiert mir auch. Aber sie ist halt nicht dauernd über ihre eigenen Füße gestolpert und musste von Männern gerettet werden, sondern sie hat halt auch gesagt, so, wir müssen jetzt mal die in den Ameisenstollen und gucken und ja, ich habe Ahnung, also komme ich mit.
Genau. Also, ich kann Ihnen das jetzt nicht alles erklären in dem kurzen Moment, den wir jetzt hier irgendwie noch haben. Ich muss mitkommen, ansonsten kann ich Ihnen nicht helfen, so in dem Sinne. Und das fand ich einen sehr schönen Moment. Also, als sie dann eben wirklich dann auch mal was gemacht haben, also ich habe zwischendurch den Film ehrlich angeschrien, hat dem Motto, macht mal endlich was. Also nicht nur Gequatsche, nicht nur sich irgendwie gegenseitig erklären, wie eine Ameise aussieht und so, wo ich denke. Also Ameisen sind jetzt nicht so exotische Tiere, dass man dem amerikanischen Kinopublikum erklären muss, wie sowas aussieht und wie sowas funktioniert. Also das ging da wirklich sehr, sehr lange und der Film hat wirklich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, zu zeigen, wie eine richtige, echte Ameise aussieht. Also man kann nicht behaupten, in dem Film gäbe es keine Ameisen. Das nur wirklich nicht. Es gibt nur so gut wie keine Monsterameisen und das fand ich ein bisschen schief.
Ja, die Doku-Film-Teil, das ist, wie gesagt, das ist so der Teil, da bin ich so geistig ein bisschen ausgestiegen, auch zwischendurch.
So ein bisschen wie damals im Schulfernsehen oder wenn du dann tatsächlich in der Schule mal vor so eine Doku gesetzt worden bist und dann sitzen die da in ihrem Kämmerchen mit dem Projektor und kriegen dann wirklich diesen Lehrfilm über einen Ameisenbau gezeigt. Und dann kommt eine große Ameise rein und frisst die kleinen Ameisen und dann wird die Königin gezeigt und dann dies gezeigt und das gezeigt. Damit du wirklich in diesen Einsatz reingehst und weißt, worauf die sich jetzt einlassen. Und das, was mich an der Nummer dann, also auch rückwirkend dann noch mehr geärgert hat, war eigentlich die Tatsache, dass der Film das nicht erfüllt hat. Nichts von dem, was dieses Doku-Filmchen dir präsentiert hat, wurde später dann eben auch benutzt in dem Sinne. Weil, und da verrate ich, glaube ich, nicht so viel. Ich glaube, die haben für den Film zwei Monsterameisen gebaut. Also zwei, die sich bewegen können. Und das war's.
Ja, das kann gut sein.
Mhm. Genau, und da bleibt's halt auch bei. Also wenn die einer Ameise begegnen, am Anfang ist halt die Rede von also wie gesagt, die Rede, man sieht halt erst eine Ameise angreifen und die beginnt dann Menschen zu töten und Sachen kaputt zu machen. Und dann sieht man irgendwann auch mal im Laufe des Films zwei gleichzeitig. Aber einer von den Militärtypis fragt den Professor dann ja, über was für eine Anzahl sprechen wir denn überhaupt? Und er sagt, na, ein paar hundert, wenn nicht ein paar tausend. Und das stellt der Film nicht glaubhaft dar. Also das wird so behauptet. Nee. Und angeblich ist da irgendwie ein ganzer Ameisenbau mitten in der Wüste. Und das ist halt ein großes Loch, wo sie dann, ich glaube, Cyanidgas, glaube ich, irgendwie so reinschütten. Mhm. Um das ganze Ding irgendwie in die Luft zu jagen. Und ja, also da hätte der Film, an dem Punkt hätte der Film für mich auch zu Ende sein können, weil ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich das ja geschafft, es ist ja okay. Und dann geht der Film aber noch weiter.
Ja, man muss ja jetzt erstmal auf den zweiten Höhepunkt, der jetzt eigentlich auch nicht viel größer ist als der erste, hinarbeiten. Mhm. Und da wird halt so ein bisschen Zeit geschindet wieder, weil, gut, um nochmal so ein bisschen in der Handlung kurz zurückzugehen. Also wir haben da ja diesen Wissenschaftler und seine Tochter und die laufen da halt erstmal rum und ja, er spielt halt so ein bisschen den Justus Jonas, er weiß alles, aber sagt nichts, bis er halt tatsächlich mal so eine Ameise haben. Und dann, ja wie gesagt, dann wird das Nest vernichtet, aber oh nein, da sind zwei aufgebrochene Eier von Königin und das heißt, da gibt's irgendwo noch zwei zusätzliche Nester und die muss man jetzt finden und eins, ja, das erledigt sich so ein bisschen von selber. Und beim anderen, da sind sie halt so, spielen sie halt furchtbar Detektiv, um halt irgendwie dann zu detektieren, wo ist denn dieses zweite Nest? Und der entscheidende Hinweis kommt dann vom Spieß der Saufkompanie.
Uff, und die fahren dann, also irgendwie kriegen sie dann mitgeteilt, dass also irgendwo ist noch auf dem Schiff irgendwas. Da geht die Eier, also die finden dann diese Königin, also beziehungsweise diese zwei Königseier, Königineier finden sie und die müssen halt eben ausgeschaltet werden, bevor die neue Kolonie gründen. Und die eine finden sie auf dem Schiff und die kann aber zerstört werden. Und die andere soll dann in Los Angeles sein, in so einem Überlaufkanal. In so einem, also die sagen Storm Drain, ich habe ihn halt nur auf Englisch gesehen. Also, was halt vollläuft, wenn es viel regnet in den Großstädten. Und da finden sie dann, ich glaube, irgendwie in dem Kanal Spielzeug von Kindern. was da irgendwie gelegen hat. Die Mutter kommt dann im Taxi angefahren und soll das Ganze irgendwie noch identifizieren. Das ist ein furchtbar emotionaler Moment, wo ich dachte, oh, also retraumatisiert doch die arme Mutter nicht noch, damit dass die Kinder gegebenenfalls von großen Ameisen gefressen worden sind. Also das war schon, das war wirklich fies.
Ja, vor allem nach dem wir vorher erfahren haben, okay, der Ehemann ist halt von den Ameisen schon umgebracht worden. Uns wohl ziemlich furchtbar zugerissen worden und die sagen halt auch, ja, den anderen Namen haben wir nicht gefunden.
Ja, genau. Und dann fahren die halt mit ihrem Jeep erstmal in diesen Tunnel rein, also in diese Kanalisation im Grunde genommen. Und ich war halt, also im ersten Moment dachte ich, hab ich mir diese Szenerie halt angeguckt und gedacht, okay, würde mich jetzt nicht wundern, wenn Arnie auf dem Motorrad hier runtergefahren kommt, so wie damals in Terminator 2. So, das hätte mich jetzt auch nicht noch gewundert, weil es ist halt genau so eine Szenerie. Da fährt Arnie ja dann irgendwann mit einem Moped da irgendwie durch. Also das würde mich auch nicht mehr wundern, aber das kam dann halt auch nicht, weil ich dachte, das wäre schön gewesen, weil dann wäre mal was passiert in dem Film. Aber das kommt eben nicht. Und dann fahren sie halt eben zumindest mit den Jeeps da rein. Und das ist tatsächlich das erste Mal, wo sowas Ähnliches wie eine Action-Szene passiert. Also erstmal war mir gar nicht klar, dass sie so groß sind, dass man da mit dem Auto drin rumfahren kann. Das hat mich schon echt überrascht. Und dann wird aber der Kriegszustand über der Stadt ausgelöst. Nach dem Motto, ja, wir müssen hier jetzt irgendwie die Kanalisation wegbomben. Und dann fahren auch noch ganz viele Militärautos durch die Stadt. Und die Leute rennen halt eben panisch wie die Schlümpfe, wenn Gargamel kommt durch die Stadt und alles ist irgendwie ganz furchtbar und machen sich Sorgen. Und also, ich glaube, ich hätte da in meinem Café gesessen, meinen Kaffee geschlürft und gesagt, ja, warum denn? Ist doch überhaupt nichts. Also, du siehst halt nicht mal, und ich meine, die können ja nur zwei Ameisen gebaut haben. Aber die kann man ja nehmen, also filmen, wie sie durch die Kanalisation läuft. Und dann nimmt man die Ameise, trägt sie woanders hin und in eine Straße oder sowas, lässt sie da noch mal rumlaufen und tut so, als wäre es eine andere. Basic Filmmaking. Das ist glaubwürdig, wenn man das halbwegs vernünftig herstellt. Und das wird aber nicht gemacht. Also es wird auch nicht gezeigt, wie so eine Ameise aus der Kanalisation, aus dem Klodeckel oder aus dem Gullideckel rauskrabbelt und mal irgendwen da reinzieht oder sowas. Sondern es fährt halt nur Militär durch die Straßen und das ist mir zu wenig gewesen und das hat mich nicht überzeugt und ich fand das irgendwie ein bisschen wenig.
Ja, und ich habe, wenn ich aus dem Kontext habe ich auch so gesehen, okay, die Ameisen, die sind da wohl schon, also der Spieß der Saufkompanie, den ich halt immer wieder gerne erwähne, weil der singt halt so schön in der deutschen Synchro, macht mich zum Spieß von der Saufkompanie. Okay. Das haben sie im Englischen ist das so ein bisschen, ja, weniger kreativ. Okay. Das ist einfach bloß der Sergeant in Charge of the Booth.
Ah, auch nicht wieder.
Ja, wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Ach ja, richtig, genau. Also der erzählt dann, ja, dass er wohl die Ameisen schon seit Wochen sieht, aber sonst niemand. Okay. Also da verhalten sich doch sehr bedeckt. Ja. Ich meine, gut, die haben, okay, die haben zwischendurch mal so einen Güterwagen voll Zucker angegriffen, aber das war's auch.
Und der muss verdammt lange halten. Also das ist, also so eine Ameisenkolonie kann sich halt auch nicht nur von Zucker ernähren. Und wie wir ja vorher gelernt haben, in diesem ewig langen, der ging bestimmt 5 Minuten, in diesem 5-Minuten-Vortrag, in diesem Kämmerchen, die legen sich halt Vorräte an, haben Vorratskammern und haben auch Räume, wo sie halt reingehen, wenn es geflutet wird und sowas, dass sie das überleben können und ganz viel. Also die organisieren sich da richtig. Und das kann mir halt keiner erzählen, dass eine Ameisenkolonie aufhört, nach Futter zu suchen, nur weil sie plötzlich einen Lastwagen Zucker haben. Also das ist ja nur auch Quatsch. Also alles, was ich über Ameisen weiß, spricht dem entgegen, was dieser Film mir versucht zu erzählen. Und das fand ich doch ein bisschen schief.
Ja, ich meine, die erste Kolonie hat ja auch nicht so viele Leute gemampft. Die hatte halt den Vater von dem Vater und Frau, meine ich, ist ja auch egal, gemampft. Ja, und den Typen in einem Laden und ansonsten, ich meine, so viele Tiere kann es da jetzt eigentlich nicht geben. Und ich meine, den Zucker haben sie da auch größtenteils weg stehen lassen. Darum hat man ja, daran hat man ja gemerkt, ja. Oh, da war jemand hinter dem Zucker her.
Aber also, das ist komisch. Vielleicht auch dem geschuldet, dass der Film das nicht gescheit erzählt. Also dann auch wirklich schlüssig mir Und das erwarte ich auch von einem Film aus den 50ern. Also ein schlechtes Drehbuch oder ein nicht wirklich ausgearbeitetes Drehbuch ist nicht mit dem Alter eines Filmes zu entschuldigen. Das hätte man damals schon erzählen können. Das irgendwie für mich ein bisschen zusammenhängender auch zu erzählen. Das fand ich, ich fand es anstrengend. Also ich musste mir, also so wie du es ja auch gerade versucht hast, da so richtig viele Leute haben sie ja nicht gegessen, ich musste mir den Rest irgendwie im Kopf zusammendenken. Und das kann irgendwie auch nicht das Ziel eines Filmes sein, zu sagen, na, die Lücke hinterlassen wir dir, denk dir das mal selber dazu. Und das hat der Film ja gemacht. Also ich muss mir jetzt überlegen, wie haben die da eigentlich, also so eine ganze Ameisenkolonie von einigen hundert, wenn nicht sogar tausend, Zitat Film, also wie haben die das überhaupt überlebt, die ganze Zeit mitten in der Wüste, irgendwo 20 Kilometer, 20 Meilen, hat er, glaube ich, sogar gesagt, entfernt von der nächsten Wasserversorgung. Fand ich schwierig. Gut, aber wir sind ja jetzt auch schon in der Kanalisation in L.A., wo sie dann ja mit dem Auto reinfahren. Genau, und da packen sie ja dann, glaube ich, sogar die Flammenwerfer aus und jagen die den. Ich habe tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, das im Kopf noch zusammenzufassen. A, weil es zwei Tage her ist und B, weil ich glaube auch wirklich erst so nach einer knappen Stunde wieder aufgewacht bin. Also das war wirklich zum Teil schwierig. Ich war schon wach während des Filmes, aber so richtig, richtig, es hat sich alles für mich zu so einem Handlungsbrei tatsächlich zusammengemixt im Kopf. Aber die gehen auf jeden Fall damit mit Flammenwerfern dieser ganzen Kompanie Kompanie an Ameisen rücken sie denn zu Leibe, finden noch die beiden Kinder, die sind da irgendwie in die Ecke gekauert, sitzen die da rum, kommen da aber auch erstmal nicht rein, weil ich glaube, dieser eine Kanal ist noch mit so Stahlstreben oder sowas versperrt, also da kommen sie noch nicht so richtig sofort rein.
Was da jetzt genauso im Handlungsablauf war, das kriege ich jetzt auch nicht mehr so wirklich zusammen.
Ja, irgendwie sowas. Also es ist auch wirklich ein bisschen, dann geht es plötzlich nämlich sehr schnell, witzigerweise. Weil die flammen dann ein paar Ameisen ab, dann sieht man auch ein paar mehr kaputte, also die dann auch verbrannt sind, die liegen dann da so rum. Und dann sind da eben nochmal wieder zwei weitere. Also man sieht halt eine einzelne am Anfang in der Wüste, wie sie Menschen angreift, dann gibt es diese eine diese bekannte Einstellung, wie diese Ameise eben so einmal so aus diesem Loch herausguckt und dann wieder zurückläuft. Das ist eine, glaube ich, die bekannteste Einstellung aus dem Film. Und danach sieht man häufig dann eben diese beiden Ameisen herumlaufen. Und das eben auch zum Ende des Filmes. Und damit soll halt suggeriert werden, dass die da gerade in einer ganzen Ameisenkolonie eben gegenüberstehen. Und die besiegen sie halt dann auch doch relativ unspektakulär und ziehen die Kinder da raus, bringen die zu der Mutter und dann ist auch alles wieder gut. Das hat also für mich irgendwie auch nicht das hergegeben, was ich von einem Monsterfilm aus den 50ern eben erwarte. Besonders wenn zeitgleich halt parallel dazu in Japan ist im gleichen Jahr 54 Godzilla produziert wird, der halt ein Special-Effekt-Feuerwerk sondergleichen ist. Eine Sache, auf die der Film so ein bisschen Wert legt, sind die Dialoge. Also die unterhalten sich wirklich sehr, sehr viel, unterhalten sich. Und also eine Dialogsequenz, die sich für mich wirklich, die mir auch im Kopf geblieben ist, die ich wirklich sehr spannend fand, war die in dem Hubschrauber, wo sie eben von Hubschrauber zu Hubschrauber kommunizieren wollen und der Professor einfach dieses Funkprotokoll nicht einhalten will, der sich also wirklich strikt weigert, dieses Funkprotokoll einzuhalten und der eine Kollege ihm immer erklären muss, was er als nächstes zu sagen hat, nach dem Motto, erst muss die Over sagen und dies und das und er sagt dann auch jedes Mal sehr widerwillig Over und so.
Ja, aber ich habe doch eben schon Over gesagt, ja, aber jetzt müssen sie nochmal Over sagen.
Genau. Und dann, jetzt müssen sie aber Over und Out sagen und er will es überhaupt nicht. Und dann nimmt der andere das Ding in die Hand und sagt Over and Out. Und er guckt ihn an und sagt, jetzt ist er aber glücklich. Und das ist also wirklich eine wirklich witzige Szene in dem Film. Also da musste ich zumindest leicht schmunzeln, sagen wir es mal so. Mit einem besseren Drehbuch und vielleicht einer bisschen stringenteren Handlung. Also der Film lässt sich auf Zeit, der hat, glaube ich, auch ein bisschen über anderthalb Stunden Laufzeit, was viel ist für die Zeit. Das hätte man aber auch mit einer Viertelstunde weniger Zeit gut erzählen können. Also wenn man das ein bisschen gestrafft hätte, wäre das schon auch möglich gewesen irgendwie.
Ja, oder so ein bisschen was anderes noch erzählen. Also halt, mein Problem ist halt wirklich diese ewig lange Suche da zwischen den beiden Ameisen-Szenen.
Genau. Und ich habe mich tatsächlich ein bisschen auch noch so in die, wie sagt man denn, in medias res bewegt und mal so ein bisschen meine Peer Group eben auch angeguckt. Also Leute in meiner Umgebung, die auch gerne Monsterfilme gucken, die gerne Genrefilme gucken, alte Filme gucken, klassische Filme gucken. Und die finden den Film alle toll. Und das ist so, das war meine Erstbegegnung mit dem Film, die ich jetzt eben hatte. Ich bin Mitte 30. Und es gibt viele Klassiker, die ich noch nicht kenne. Und in der Regel freue ich mich und genieße eben auch so dieses alte Flair und auch so ein bisschen dieses Entschleunigte, was alte Monsterfilme gerne mal haben. So, das ist meiner Meinung nach auch eine Stärke von alten Filmen, dass sie ein bisschen entschleunigt sind und ein kleines bisschen auch gemächlicher an so ein Thema rangehen und denen nicht gleich in den ersten 5 Minuten alles um die Ohren ballern, was sie haben, um dann hinterher nichts mehr an Munition irgendwie für den Rest der Laufzeit bieten zu können. Und das macht der Film schon mal erstmal auch nicht. Also das ist so dieses wirklich große Finale hebt der Film sich ja eben auch fürs Ende auf. Also eben diese letzte Konfrontation. Das ist auch das größte Actionpiece, oder Setpiece überhaupt, was sie da eben haben. Diese Untergrundszenerie. Das ist auch okay. Also das ist so der eine Moment, wo ich sage, na, wenn ihr den Film sehen wollt, dann guckt vielleicht nur diese Szene, keine Ahnung. Aber der Film hat schon seine Stärken, das möchte ich schon sagen. Aber um dahin zu kommen, musst du halt erstmal durch so viele Dialoge und dafür, dass der Film halt Them heißt, eben abgeleitet von dieser Szene mit dem kleinen Mädchen am Anfang, die auch wirklich sehr eindrucksvoll ist. Also ich will diesen einen Moment mit dem kleinen Mädchen, wie sie aus dieser Lethargie oder sowas herauskommt, und dann diesen Moment noch mal wieder erlebt, den will ich gar nicht kleinreden. Das ist wirklich eine tolle Szene, auch eine starke Szene in dem Moment. Und sie schreit dann ja them, them, them und rennt weg. Aber dabei bleibt's. Also, sie hat mehr Ameisen gesehen als alle anderen. Und ich weiß es nicht. Es sollte vielleicht dem Zuschauer auch gezeigt werden, dass da mehr als 2 Ameisen sind. Und das fällt da für mich alles so ein bisschen flach und also das ist ein richtiger Flachkörperfilm für mich. Also ich war wirklich sehr, sehr enttäuscht und das liegt nicht nur daran, dass ich müde gewesen bin. Der Film hätte mich wahrscheinlich auch in einem wachen Zustand nicht bei Stange gehalten.
Also der fängt halt sehr, sehr gut an, aber der hält's halt nicht.
Also das ist so dieses Versprechen und du hast ja wahrscheinlich auch das originale Poster eben vor Augen und das war wahrscheinlich typisch so, dass die Filme deutlich reißerischer angepriesen worden sind, als sie am Ende waren. Das wird bis heute gemacht, wobei Filmplakate häufig heutzutage alle sehr gleich aussehen. Also gute Filmplakate ist leider auch eine ausgestorbene Kunst, muss ich sagen.
Ja, also ich meine, jeder kennt jetzt das Filmplakat von Attack of the 50-Foot Woman. Mhm. Feet Woman. Egal, englische Maßangaben, okay, ist sowieso komisch. Genau. Jedenfalls, hast du den Film mal gesehen?
Den Originalen?
Ja.
Nee, den kenne ich nicht.
Ja, ich habe ihn gesehen, es lohnt sich nicht.
Okay. ja, aber genau, das ist genau der Punkt. Also es sind halt wirklich sehr reißerische Plakate und das ist hier bei dem auch nicht anders. Also diese großen roten, also rot umrandeten Buchstaben, diese weißen rot umrandeten Buchstaben. Also da, wo er zumindest realistisch ist, sind 2 Ameisen auf dem Poster abgebildet, weil mehr bekommt man ja auch nicht, das ist ja realistisch. Aber da greift sich hier eine Frau, die natürlich in dieser typischen Pose für amerikanische Filmplakate schreiend sich so in die nach hinten beugt, unten brennt alles, noch so ein Militärfahrzeug im Hintergrund, Leute rennen panisch durch die Gegend und sowas. Das bekommst du in dem Film alles nicht. Und ich kann damit leben, dass ein Plakat mir was anderes verspricht, als hinterher geliefert wird. Das ist Alltag im Kino. Also wenn Filme alle wären wie ihre Plakate, dann, ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter wäre, müsste man sich nochmal auseinandersetzen. Was für Erwartungen schürt ein Plakat, was wird hinterher von dem Film auch tatsächlich geliefert? Also ganz realistisch ist das auch nicht. Und im Comic-Bereich gibt es auch diese Prämisse: Covers always lie. Also ne, ein Comic-Cover muss dich eigentlich im Grunde genommen auch anlügen, um dich dazu zu bewegen, einen Comic zu kaufen. Und das bei Filmplakaten nicht anders. Aber dass ein Filmplakat so komplett davon abweicht, was der Film hinterher liefert, hatte ich noch nie. Also das ist mir wirklich ein Rätsel. Also das ist halt das, was das Plakat sagt und was der Film hinterher ist, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Und das hat mich wirklich ein bisschen genervt.
Also ich habe mir eigentlich ziemlich viel notiert. Also zwischendurch gibt es ja irgendwie auch, ich greife mal ein paar Sachen raus. Hm. Okay, es ist mehr so nebenbei, nicht weniger zur Handlung, sondern so ein Nebenbei-Zeug. Also zum Beispiel gibt es ja so eine Stelle, an der halt der Doktor halt so die Bibel zitiert, angeblich. Ich habe gegoogelt, ich finde halt nur Filmzitatseiten zu diesem Film. Also die Bibelstelle gibt es wohl nicht. Gut, dann, ah ja, wäre jetzt meine gut, Frage, das Bildformat bei dir, das war 4 zu 3?
Ich glaube, nee, ich hatte eine 16:9 Fassung.
Oh, okay, das ist interessant, weil auf meinem Fernseher hat das 4 zu 3 angezeigt. Und habe mich gewundert, weil auf meiner DVD steht 16 zu 9, aber ich habe da versucht rumzustellen, also komisch.
Also wir hatten das im Vollbild. Ich habe mich auch ein bisschen irritiert gefühlt, weil ich hätte auch ein 4:3 Bild erwartet. Genau, und hat dann auch versucht, darauf zu achten, sogar noch, ob sie dann digital in dem Bild rumgeschwenkt haben, aber haben sie auch nicht. Also scheint, ich habe auch nicht hinten drauf geguckt, was für ein Bildformat angegeben war, aber ich meine, also wir hatten definitiv ein 16:9 Format, der Fernseher war ganz ausgefüllt und wir hatten keine digitalen Schwenks. Also es müsste so gewollt gewesen sein, ja.
Okay, gut. Dann nochmal ja, kurz auf den Filmtitel. Also der Film ist zwar jetzt 1954 und damit ein Jahr vor Tarantula gedreht worden, aber Tarantula kam halt in Deutschland halt schon 1956 raus, vom Mikula erst 1960. Also da ist meine Vermutung, da haben sie sich halt an Tarantula angelehnt beim deutschen Titel. Also, ja, es war sehr wahrscheinlich.
Genau.
Und dann habe ich mir halt zu zwei der Schauspieler nochmal ganz kurz eine Kurzinfo rausgesucht. Also dieser Professor, der war halt so der Kris Kringle, also der Weihnachtsmann in Das Wunder, in Das Wunder von Manhattan, dem Original. Und ja, die Tochter, die Darstellerin, die hat nur bis 1958 geschauspielert, aber die hat halt noch bis 2021 gelebt.
Ist auch sehr schön.
Ah ja, und ich bin beim Googlen auch zufällig auf einen Ameisenladen gestoßen, also die dort nannte Ameise, die ist tatsächlich kaufbar. Die haben sie nicht auf Vorrat, aber man kann sich anmelden.
Ja, wenn ihr also noch mal ein Kilo Ameisen haben wollt, da wisst ihr, wo ihr hingehen möchtet, könnt. Und wenn ihr noch einen Keks daraus backen wollt, ich finde, die schmecken ganz gut. Also, keine Ahnung. Was ich tatsächlich jetzt gerade erst zum Anfang der Sendung beim Aufmachen des Wikipedia-Artikels festgestellt habe, Leonard Nimoy muss einen Gastauftritt oder einen kleinen Cameo-Auftritt, irgendwie sowas in der Richtung in dem Film haben. Ungefähr bei einer Stunde. Das habe ich nicht mitgekriegt. Also, da habe ich geschlafen. Definitiv. Also da war ich kurz nicht aufmerksam. Der hat drei Sätze in dem Film.
Ja, die Stelle habe ich jetzt tatsächlich auch halt immer wieder verpasst. Also ich weiß, wer das sein soll, aber ich habe jetzt dann immer nicht drauf geachtet. Aber meine DVD sagt auch als letzten Satz von der Inhaltsangabe mit Mr. Spock Leonard Nimoy in einem seiner ersten Hollywood-Auftritte.
Ja, also mir ist er auch nicht aufgefallen. Und wie gesagt, er muss sehr jung gewesen sein in den 50ern. Ich habe mir die Szene jetzt hier gerade nochmal aufgerufen. Die geht 43 Sekunden auf YouTube. Also das
Ja.
ist auch nicht der Grund, warum man sich diesen Film angucken sollte. Also liegt da eine Person was auf dem Schreibtisch und sagt noch zwei Wörter dazu. Und das ist also auch nicht der Rede wert. Keine Ahnung.
Ja, da hatte der ja mehr zu tun in Into Darkness.
Ja, wahrscheinlich schon. Und ich glaube, George Takei ist doch auch Synchronstimme in einem der Godzilla-Filme, einem der ersten. Irgendwas war da doch, der hat doch da. Ah, na gut. Also so ein bisschen Verbindung findest du da auch in den klassischen Monsterfilmen Richtung Star Trek. Also wir haben auch zu dritt am Fernseher gesessen. Es ist keinem aufgefallen, dass es Leonard Nimoy ist. Also es war dann auch einfach egal. Also es ist. Also ich gucke mir die Fotos an, du erkennst ihn schon. Also das ist. Ne? Er hat ja doch ein sehr prägnantes Gesicht. Und ich würde jetzt einfach mal sportlich zur Punktevergabe kommen, wenn du so weit durchfährst.
Ja, ich denke schon, ja.
Wir haben nämlich inzwischen die Kategorien Monster-Szenen-Monster-Kampf, wenn es zu einem Kampf kommt, oder eben Monster-Szenen, Monster-Design fällt da alles mit rein. Dann haben wir die Handlung, also die menschliche Handlung gerne auch mal, also gerade die klassischen Monsterfilme laufen ja auch mal gerne parallel zueinander, also die menschliche Handlung und die Monsterhandlung, also dass sich das vielleicht mal so an ein, zwei Stellen verbindet, aber eigentlich zwei gänzlich voneinander getrennte Sachen sind. Und neu jetzt eben auch ab jetzt mit Wirkung für alle Zeiten die letzte Kategorie Unterhaltung / Empfehlung. Also ob wir den Film unterhaltsam fanden, ob wir ihn empfehlen würden und alles in einer Skala von 0 bis 10, mit 0 das Schlechteste und 10 das Allerbeste.
Ja gut, also das erste war jetzt die Schauspielhandlung.
Also machst du in der Reihenfolge, wie du magst, ja.
Ja, okay, gut. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil also es gab jetzt nicht so viel wirkliche. Also im Gedächtnis blieben jetzt eigentlich nur der Doktor und der Tochterdoktor. Und ja, du hast ja erwähnt, eigentlich ist da eigentlich bloß diese Dings. Und da fällt jetzt eigentlich auch nur die Dings, Headset-Szene raus beim Funken. Drei oder vier sowas, würde ich sagen. Also drei fürs Original, vier für den betrunkenen Spieß der Saufkompanie in der deutschen Synchro.
Okay. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, Monster-Szenen. Also das. Also ich habe jetzt schon Schlimmeres gesehen. Ich meine, Schläfers hatte ja jetzt The Giant Claw zum Beispiel. Hm. Aber die Ameisen, das haben halt so ein bisschen so die Optik von so Kindergarten basteln mit Pfeifenreinigern. Ja, es ist jetzt tatsächlich nicht so das Monster, was ich so sonderlich mag. Es ist mehr so der Spannungsaufbau zum Monster hin, den ich so an diesem Film schätze. Ich gebe dem jetzt einfach mal eine 5, so durchschnittlich, weil man hat wirklich schon deutlich Schlechteres gesehen, aber auch deutlich Besseres. Ja, 5 ist gut, denke ich. Und Unterhaltung, ja, das ist schwierig, weil das schwankt ja so. Also dem Anfang würde ich durchaus eine 9 bis 10 geben und der zwischendurch sackt das dann halt auf 2 bis 3 ab, zwischendurch. Geben wir da irgendwie einen Durchschnitt? 6, 7.
Und würdest du den Film weiterempfehlen? Also würdest du den Leuten jetzt sagen, ihr guckt den unbedingt, das ist ein Klassiker, der muss gesehen werden, ansonsten seid ihr keine richtigen Monsterfans, ihr Fakes?
Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich würde ihn schon empfehlen mit dem Hinblick, ja, der zieht sich halt später.
Ja, ich finde es wirklich schwierig, weil ich bin hin und her gerissen. Ich habe den halt in meinem Kopf halt immer so ein bisschen als Klassiker empfunden und so wird er auch wahrgenommen. Und ich habe aber mit Zeit auch gelesen, dass einige Leute den halt so für dieses Crime Procedural so ein bisschen loben. Also, dass da wirklich mal gezeigt wird, dass da ein paar Leute unterwegs sind und auch nachdenken, wie kann das denn zusammenhängen und sich diese Sachen genau angucken und dies und das. Wo ich gesagt habe, ja, also weiß ich nicht, wenn ich mir einen Film angeguckt hätte, wo es darum geht, dass eine Gruppe Polizisten die Mafia von innen aushebeln und dies und das, dann wäre das okay gewesen. Dann ist das auch eine Bewertungskategorie, die ich für einen Monsterfilm akzeptabel gefunden hätte. Also wenn es halt wirklich um Verbrechen gegangen wäre. Also im Grunde genommen wissen sie, wo sie hin müssen, die wissen, was sie machen müssen, brauchen aber eine halbe Stunde, um da anzukommen. Und unterhalten sich dann da noch eine Viertelstunde. Und das eben zweimal. Also einmal eben, um dieses Loch auszuräuchern in der Wüste und dann eben auch ein zweites Mal noch in Los Angeles, das zu wiederholen. Also ich kann auch dieser Auflösung, dieses Falls in Anführungszeichen, nicht so richtig was abgewinnen. Es wird auch so ein bisschen für diese Noir-Stimmung eben auch positiv bewertet, wo ich denke, also nur weil ein Film in Schwarz-Weiß ist und aus den 50ern kommt, ist das nicht automatisch ein Noir-Film. Also das ist ja auch noch, da gehen die Kriterien auch noch ein bisschen weiter als das. Fand ich also auch schwierig. Und ein gut gemachter Crime-Noir-Film, gerne auch ein Neo-Noir-Film, das, also je älter ich werde, desto mehr weiß ich das zu schätzen. Und das ist hier nicht drin. Also das ist für mich kein Crime-Noir-Film mit Ameisenmonstern, sondern das ist einfach ein strunzlangweiliger, Entschuldigung, Film, wo manchmal zwei Ameisen im Monstergröße im Bild sind. Ich kann der Handlung gar nichts abgewinnen. Ich fand das einschläfernd und ich hatte auch nicht, so wie du, den Eindruck, und das mag auch an meinem Fitnesszustand gelegen haben an dem Abend, ich hatte auch nicht den Eindruck, als würde der Film mich in, effektiv hineinziehen. Es gab halt so die doch sehr typischen Anfangsszenen für Monsterfilme, also auch Tarantula, der, glaube ich, 2 Jahre später dann kam, fängt ganz ähnlich an, also dass die ersten Leute eben gefressen werden, dann kommt das, kommt die Polizei so ein bisschen ins Spiel und fängt dann an auch zu ermitteln, irgendwann mal, ich glaube in Tarantula sind sie noch deutlich passiver als in diesem, also hier hast du ja wirklich auch Polizisten mit in der handelnden Person, das ist in Tarantula nochmal deutlich anders, aber so dieses, so diese Dynamik ist einfach eine sehr ähnliche und auch das zieht mich nicht wirklich erfolgreich in den Film hinein, also das war so also spätestens als dann, wie du schon sagtest, die beiden Doktoren dazukommen, steigt der Film derartig auf die Bremse und kommt da auch nicht mehr von runter. Also für mich, also ich sag ganz ehrlich, auf Handlungsebene, bis auf den einen Gag in dem Hubschrauber, ich gebe eine 1. Das ist für mich wirklich einer der, also handlungsmäßig einer der langweiligsten Filme, die wir hier für den König der Podcasts gesehen haben. Und wir haben handwerklich deutlich schlechtere Filme gesehen als diesen hier. Das ist zumindest so von der ganzen technischen Machart, also wie drehe ich überhaupt einen Film, wie schneide ich ein Drehbuch, schreibe ich ein Drehbuch und so weiter und so fort, ist das ein sehr solide gemachter Film. Er präsentiert mir halt nur nicht das, was ich gerne gehabt hätte. Zu den Monstern muss ich sagen, da gebe ich 6 Punkte. Es gibt auf den DVDs, auf meiner DVD zumindest, unter Bonusmaterial nochmal so ein paar Behind-the-Scenes-Aufnahmen, die sie einfach dann ganz gezeigt haben und dann eben auch diesen einen Moment, wie die Ameise am Anfang des Films oder zur Mitte des Films ungefähr dann eben einmal so aus diesem Loch herausguckt und da läuft sie einmal fast ganz raus. Das heißt, du siehst dieses Monster einmal bei gutem Licht und ich mag das Monster-Design. Ich mag es auch, also man sagt, hat damals ja immer so von diesen, wie sagt man, Bug-Movies gesprochen, also da, wo eben große Tiere, große Insekten eben auch angreifen. Gerne hat man ja auch einfach nur mal eine exotische Echse genommen und groß ins Bild montiert oder die Menschen halt eben davor rumlaufen lassen. Also hier hat man ja wirklich zum allerersten Mal eben auch ein großes Insekt geschaffen. Ich finde das schon nachvollziehbar, gerade weil Ameisen ja in der Realität auch die größeren Sorten am Ende des Tages doch ein relativ kleines Tier ist. Und das eben überlebensgroß da zu sehen, ist doch ein sehr eindrucksvolles Monster. Da gebe ich 6 Punkte und das ist auf jeden Fall für mich überdurchschnittlich. Also ist auch glaubhaft eine große Ameise. Das Piepen nervt ein bisschen, aber wie gesagt, so oft sind sie ja auch nicht im Bild. Das heißt, so richtig schlimm ist es auch nicht. Das heißt, da gebe ich 6 Punkte und beim Empfehlen, ich mochte den Film wirklich nicht. Also der hat mich nicht überzeugt. Und das ist, ich kann verstehen, dass viele Leute hingehen und sagen, hey, das ist ein alter Film, der ist oft zitiert worden, selten erreicht, wie man so schön sagt oder sowas. Selten kopiert, oft erreicht. Aber vielleicht auch einfach, um dem Ganzen so auch, wie sagt man denn, zugute zu halten, dass es der erste seiner Art gewesen ist. Und vielleicht sich selber auch so ein bisschen, das ist ja mein großes Problem mit Filmmenschen männlichen Geschlechts im Alter von Mitte, Ende 20 bis Anfang 40, dass sie versuchen, sich selber über alte Filme so ein bisschen den Anschein eines guten Filmgeschmacks zu geben, dass man halt vorgibt, den ganz toll zu mögen, obwohl der eigentlich nichts hat, was es da zu mögen gibt. Das ist ein bisschen meine Unterstellung und das war auch so mein Eindruck. Also es ist ein alter Film, es ist ein alter Monsterfilm, aber Tarantula hat es meiner Meinung nach deutlich besser gemacht und zeitgleich parallel dazu in Japan Godzilla hat es deutlich besser gemacht und das ist wirklich, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Godzilla ist ein sehr intensiver, krasser Film mit einem sehr übernatürlichen Wesen und einem ganz anderen philosophischen Ansatz, so rum. Und das hier ist halt wirklich nur so ein Atombombe hat Ameisen groß gemacht. Und das war mir zu wenig. Also meiner Meinung nach ist das zwar ein Klassiker, weil es ist ein alter Film. Also es ist ein klassischer alter Monsterfilm, der halt den Status hat, den er halt eben genießt. So, ich werde auch nicht dafür sorgen, dass er diesen Status verliert. Das ist nicht meine Aufgabe und die Möglichkeit habe ich auch nicht. Ich kann halt nur sagen, am Ende des Tages, der hat mich halt null überzeugt. Und ich fand ihn wirklich strunzler. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil durch diese Reputation, die der Film hat, habe ich mir ein bisschen mehr darunter vorgestellt, als das, was ich hinterher bekommen habe.
Ich kann mir schon vorstellen, dass halt der langsame Spannungsaufbau am Anfang, dass der, ja, der, vielleicht hätte der besser gewirkt bei dir, wenn es, wenn du jetzt weniger kaputt gewesen wärst, aber naja, gut, so ein Spannungsaufbau, der funktioniert halt auch bei manchen so, bei manchen so, aber genau. Ja, dass der später halt da ein bisschen die Luft rausgeht, aber das habe ich ja auch.
Ja, ich denke, das war ein ganz schönes Schlusswort, was du da geliefert hast. Das ist sehr, sehr schön. Möchtest du noch mal erzählen, was du so online alles an Projekten machst? Du machst gerade gar nicht mehr so viel, oder?
Ich habe irgendwie nicht so den Drive. Momentan ist irgendwie alles. Und dann hatte ich ein bisschen Wahlkampf und naja.
Naja, genau. Ich glaube, du bist ja jetzt auch in die Politik gegangen.
Ja, also ich würde sagen, aktuell würde ich jetzt sagen, bin ich Hobbypolitikerin, aber...
Das würde ich von einigen auf Bundesebene auch sagen, so wie die sich benehmen, aber naja, gut. Lassen wir das. Wir sind hier der König der Podcasts und nicht der König der Politik. Naja, gut. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit. Das war sehr schön, dich mal wieder am Mikro zu haben.
Danke, gleichfalls.
Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit, ich weiß es noch nicht. Auf Wiedersehen, tschüss.
Tschüss.